Wir haben uns in der letzten Woche beschäftigt mit der koreanischen Lyrik der Frühzeit, mit der Dichtung, die in historischen Quellen überliefert ist, sowohl in einem Buch, was insgesamt die koreanische Geschichte der drei Reiche darstellt, wie auch besonders Texte, die in der Biografie eines buddhistischen Mönchs enthalten sind, die zu den schwierigen Kapiteln der koreanischen Philologie, insbesondere der Altphilologie, gehören, weil dort keine Schrift zur Verfügung stand für die koreanischen Texte und die koreanischen Gelehrten, die diese Quellen zusammengestellt haben, mit Hilfe chinesischer Schrift, chinesischer Zeichen, koreanische Texte wiedergegeben haben. Das ist für einzelne Begriffe, Personennamen oder geografische Namen ein geringes Problem, vielleicht auch noch für Beamtentitel. Aber wenn man ganze lyrische Texte versucht, chinesisch zu schreiben, dann ist das schon eine Aufgabe. Und diese Texte sind bis ins 20. Jahrhundert dann auch für die Koreaner nicht lesbar gewesen. Sie konnten damit nichts anfangen. Und erst als in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts ein japanischer Koreanist angefangen hat, diese Texte zu deuten, hat das die Ehre der Koreaner verletzt. Und dann hat sich auch ein koreanischer Altphilologe und Literaturwissenschaftler damit auseinandergesetzt. Und später gab es noch zwei komplett neue Lesungsansätze, die von je einem bedeutenden Gelehrten aus Nord- und einem aus Südkorea stammen, und die stimmen auch nicht überein. Es gibt also für diese Texte insgesamt 4 Leseversuche, aber das kann man, glaube ich, akzeptieren. Und da steht am Eingang eines Textes, den ich letzte Woche zitiert habe, die Zeichen Tonggyeong, Tong Osten, Gyeong Hauptstadt. Jetzt ist die Frage, was macht man in einem koreanischen Text, der aus der Zeit 7. 8. Jahrhundert stammt, mit den chinesischen Zeichen für koreanisch gelesen Tonggyeong, japanische Lesung Tokio. Was würden Sie vermuten, was dahinter steckt? Tonggyeong, Osthauptstadt. Tja. Denken Sie mal an die chinesischen Hauptstadtnamen. Die aktuelle Hauptstadt heißt in der Volksrepublik China wie? Beijing, Peking, Pukyong in der koreanischen Lesung, Nordhauptstadt. Und dann gibt es in China immer noch am Yangtze eine Stadt, die heißt Nanjing, Namgyong, Südhauptstadt. Also ist diese Unterscheidung nach den Himmelsrichtungen offensichtlich im ostasiatischen Kulturraum verbreitet gewesen oder noch immer verbreitet. Aber es handelt sich um einen literarischen Text aus dem südöstlichen Teilstaat. Ich habe noch mal die Jahrestabelle, die Sie in Händen haben, auch hier zur Verfügung gestellt. Wir haben ja Zeit der drei Reiche mit einem großen Staat im Norden, Koguryo mit einem Staat im Südwesten, Paekje und mit Silla im Südosten der Halbinsel, der unterentwickeltste von diesen Staaten gewesen ist, weil er die Segnungen der chinesischen Hochkultur als letzter bekommen hat. Das hat aber auch bedeutet, dass er einer Tendenz zur Verweichlichung einer städtisch geprägten chinesischen Hochkultur noch nicht so stark unterlegen war und die Wehrhaftigkeit der Menschen, vor allem der jungen Menschen dort, anders trainiert worden ist. Wir wissen, dass es dort Jungmännerbünde gegeben hat, die in der Natur ihren Körper gestählt haben und auch meditative Übungen angestellt haben. Was aber jetzt mit diesem Tongjiang-Osthauptstadt? Hat jemand eine Vorstellung, was das bedeuten könnte? Das liegt in Korea, ja. Ja, da ist ein Städtename genannt worden, Gyeongju. Das ist tatsächlich die Hauptstadt des Silla-Reiches gewesen. Liegt etwa 40 Kilometer von der Ostküste entfernt und etwa 80, 90 Kilometer nördlich der großen Hafenstadt Busan. War in seiner Blütezeit im 7., 8., 9. Jahrhundert die zweitgrößte Stadt der Welt, nach der chinesischen Hauptstadt Chang'an, das heutige Xi'an. Die chinesische Hauptstadt hatte 2 Millionen Einwohner, Gyeongju hatte 1 Million Einwohner. Das hat man aus Fragmenten eines Steuerregisters rekonstruiert, diese Einwohnerzahl. Und man weiß durch die archäologischen Ausgrabungen, dass die frühe Hauptstadt erheblich größer gewesen ist als die moderne Stadt Gyeongju. Nur, warum Osthauptstadt, Tongjiang? Am Ostmeer liegt es, ja, aber es wäre naheliegend zu vermuten, dass es vielleicht dann auch eine Nord-, West-, Süd- oder zentrale Hauptstadt gegeben hat. Nicht alle hat es gegeben, aber in der historischen Tradition ist Gyeongju auch später bis in die Neuzeit hinein als Osthauptstadt bezeichnet worden, als Seoul 1396 Hauptstadt geworden, in der Yu-Dynastie, die 1392 die Macht übernommen hat. Und dann gab es halt alte Hauptstädte von Baekje und von Goryeo, der ersten Einheitsdynastie, 918 bis 1392, das nur 40, 50 Kilometer nordwestlich von Seoul liegt. Und besonders auch Pyongyang, die heutige nordkoreanische Hauptstadt, war Hauptstadt des früheren Nordstaates Goguryeo. Und dann hat man also tatsächlich Pyongyang als Nordhauptstadt bezeichnet und Gyeongju als Osthauptstadt und Seoul war halt Seoul. Und der heutige Name von Seoul, der kommt von dem alten muttersprachlichen Namen für die Hauptstadt. Das war ein Wort im altkoreanischen Sorabol und daraus ist ein Sabol und Sawol geworden und aus diesem Sawol ist Seoul geworden im Laufe der Sprachgeschichte. Und heißt eigentlich nichts anderes Hauptstadt. Und ich erinnere mich noch an ein koreanisches Schulbuch aus den 70er Jahren, wo es hieß, die koreanische Hauptstadt Seoul ist Seoul und die Hauptstadt von Westdeutschland ist Bonn. Und da heißt Hauptstadt von Westdeutschland auch, Deutschlands Seoul ist Bonn. Also wird dieser Name einmal als Begriff verwendet, und zum Zweiten als Eigenname. Und da haben die Interpreten dieser frühen Lieder und besonders dieses einen Textes, die haben also angefangen, da Tongjiang, Osthauptstadt, zu lesen. Aber dann hat man erschlossen, dass die einen eigenen Namen hatte und dann muss man halt in der Interpretation dieser chinesisch geschriebenen Texte dann das Tongjiang als Überbegriff verwenden und das ersetzen durch das rein koreanische Wort für Hauptstadt, eben Sorabol oder Sabol, Sawol, Seoul. Und das zeigt so ein bisschen die Schwierigkeiten, die man hat beim Lesen dieser Texte. Es sind insgesamt, ist das ein kleines Korpus von überlieferten alten Liedern und Gedichten, die in der Historiografie in ihren Rahmen einsortiert werden. Es wird also die Entstehungsgeschichte eines jeden Textes dargestellt in gutem klassischen Chinesisch in der Schriftsprache Und dann kommt eben dieser kleine Block, Lied, 4 Zeilen, 8 Zeilen, 10 Zeilen. Das ist eine Form, die in der koreanischen Literatur auch später noch eine Rolle gespielt hat. Und dann gibt es ein kleines Nachwort dazu. Und wenn man einem Chinesen diese Texte gibt und dann sagt er, was ist denn das da? Aber immerhin, die Koreaner haben sich irgendwie zurechtgefunden und diese Schreibung der Texte, die ist standardisiert worden, das haben wir schon gehört, und ist dann mit dieser merkwürdigen Lösung, dass man chinesische Schriftzeichen ihrer Aussprache nach, wie es im Chinesischen war, verwenden kann und dass man sie in rein koreanische Wörter übersetzt, so wie hier Tongkyong, Osthauptstadt, für Seoul. Das haben die Japaner übernommen und haben es beibehalten. Und die Koreaner haben das irgendwann als unproduktiv empfunden und haben das aufgegeben. Chinesische Zeichen werden im Koreanischen heute nur noch in ihrer Aussprache benutzt, die irgendwie irgendwann aus dem Chinesischen entstammt. Wir haben in diesen Liedern, die überliefert sind aus der Frühzeit, Elemente, die aus allen drei in der vormodernen Zeit in Korea verbreiteten Ideologien, Religionen stammen. Wir haben dieses Lied vom Sohn des Drachenkönigs, die Drachen, eine Gottheit aus der Volksreligion, Schamanismus, spielt auch in China eine große Rolle, wobei die Drachen eine andere Wohnstadt und eine andere Aufgabe haben als im Westen. Das sind Wasserwesen, die in den Meeren um Korea herum und in den Flüssen zu Hause sind und da auch die Welt dieser mythischen Wesen eine Ordnung haben muss, haben sie halt auch einen König. Und das haben wir gehört, dass eben der König des Schillerreiches im Südosten am Strand ein Bankett gegeben hat und den Drachenkönig des Ostmeeres eingeladen hat und dass dann einer seiner Söhne zum Hofbeamten am menschlichen Königshof in der Stadt Gyeongju, der Osthauptstadt, geworden ist. Daneben gibt es, und da habe ich jetzt einen kleinen nochmal für Sie, dass die koreanische Literatur in ihren Anfängen auf diese mit chinesischen Zeichen geschriebenen Texte zurückgeführt werden muss. Und die zweite Frage ist, wie verhält es sich denn mit Texten, die von koreanischen Autoren in gutem klassischem Chinesisch geschrieben sind und um Lyrik, die nach chinesischen Vorbildern geschrieben sind. Und da muss man sich die Frage stellen, ob man so etwas bei der Betrachtung der chinesischen Literatur mit einbeziehen will. Und da haben wir eben dafür, für diese Literatur, die Bezeichnung Hanmun, Literatur in chinesischer Sprache nach besten chinesischen Vorbildern, und die Lyrik in bestem Chinesisch, die bezeichnen die koreanischen Literaturwissenschaftler als Han Xi, Han Gedichte. Und dieses Zeichen Han, das ist abzuleiten von einem chinesischen Dynastienamen 206 vor bis 220 nach Christus, die Han-Dynastie, in der das vormoderne China sein Gepräge bekommen hat, seine Strukturen bekommen hat, die bis in die Neuzeit hinein Bestand behalten haben. Und unter den vielen Völkern in China, da bezeichnen sich die Chinesen selbst auch als Han-Menschen Und das ist das gleiche Schriftzeichen, was hier in diesem Hanmun, chinesischsprachige Literatur, und Hanxi, chinesischsprachige Dichtung, chinesischsprachige Lyrik drinsteckt. Eine Dynastie, die 400 Jahre regiert hat in China mit einem kurzen Zwischenspiel, ein Aufstand, der dann wieder niedergeschlagen worden ist nach einigen Jahren. Und das ist die Zeit, wo Korea auch unangenehmen Kontakt mit dem chinesischen Reich gehabt hat, denn das hat eine der wenigen aggressiven Phasen der chinesischen Geschichte aufgewiesen. Und das chinesische Reich, die Han-Dynastie, hat auf koreanischem Boden in dieser Zeit 4 Militärpräfekturen gegründet, von denen 3 sehr bald wieder unter dem Ansturm von Reitervölkern, auch aus dem Norden, die mit den Koreanern verwandt gewesen sind, zugrunde gegangen sind. Aber eine von diesen 4 Militärpräfekturen in der Gegend der heutigen nordkoreanischen Hauptstadt Gyeongju hat sich 400 Jahre gehalten als eine Enklave in einer Umgebung, die von den koreanischen Stämmen bewohnt worden ist, die aber enorme Bedeutung bekommen hat, weil von dort aus, so wie es aussieht, die chinesische Sprache und Schrift sich auch unter den Koreanern verbreitet hat, die beim Zusammenwachsen von Stämmen zu Stammesföderationen und dann zu 3 Staaten, Zeit der 3 Reiche, um noch einmal den Oberbegriff zu nennen, dass man für diese größeren Gemeinwesen, für die Verwaltung, vor allem auch für das Einziehen von Steuern, eine Schrift gebraucht hat, und dafür hat man halt die chinesische Schrift übernommen. Und ältester Beleg ist eine Inschrift, von der wir schon in der letzten Stunde gesprochen haben, für einen König des Nordstaates, Goguryeo, der 413 verstorben ist. Diese Inschrift, die steht heute auf dem chinesischen Ufer des Grenzflusses Yalu und ist auch in bestem Chinesisch geschrieben, nur mit einigen Ausrutschern, dass halt dort auch Namen mit phonetischem Gebrauch der chinesischen Schrift wiedergegeben sind, dass Beamtentitel dieses Staates mit der chinesischen Schrift wiedergegeben sind und dass man hier und da Fehler gemacht hat in der Syntax, im Satzbau, denn im Chinesischen steht ein Attribut vor dem Substantiv, das näher bestimmt wird, und im Koreanischen sind es ja attributive, adjektivische Verben, Eigenschaftsverben, die am Ende des Satzes stehen. Und da hat man halt ein paar Mal Fehler gemacht. Und dann weiß man, dass dieser Text eben von muttersprachlich Koreanern verfasst worden sein muss. Hanmun und Hanxi, das ist eine ziemlich umfangreiche Literatur, die da überliefert ist. Es sind ja die Koreaner dann in der Zeit nach der Einheit auf der koreanischen Halbinsel 660, als Silla den Südweststaat Paekje erobert und 668 den Nordstaat Goguryeo. Es hat dann sehr enge Beziehungen zu China aufgebaut. Koreanische Gelehrte sind nach China gegangen zum Studium und haben in einigen Fällen sogar in China die Staatsprüfung bestanden und sind chinesische Hofbeamte geworden. Aber irgendwann hat sie das Heimweh gepackt und sie sind in ihre koreanische Heimat zurückgekehrt. Da gibt es auch umfangreiche Belege in der Literatur, vor allem eben in der Form Hanxi-Dichtung in chinesischer Sprache. Wenn man bedenkt, wie viele Menschen in Korea konnten wohl chinesische Sprache lesen und schreiben. Da hat man aus dieser Zeit keine Zahlen, aber einer der ersten Deutschen, der überhaupt koreanischen Boden betreten hat, im frühen 19. Jahrhundert, ein protestantischer Missionar namens Karl Gützlaff, der kam aus China, hatte dort missioniert für die protestantische Kirche. Und der hat mit Erstaunen festgestellt, dass auf dieser Insel vor der Südwestküste er auf Chinesisch kommunizieren konnte mit den Leuten, und zwar in geschriebener Form. Das ist etwas, was eine lange Tradition hat. Es gibt also überlieferte Pinselgespräche in klassischer chinesischer Schriftsprache, die auch die Verbindung von Koreanern in China mit Leuten aus Vietnam oder aus Okinawa oder aus anderen südostasiatischen Ländern, wo das chinesische Bildungssprache gewesen ist, belegen. Und das hat halt dann ein deutscher Missionar erfahren. Und er hat geschätzt, dass in Korea 5% der Bevölkerung in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts Chinesisch lesen und schreiben konnten. Und dann muss man die Frage stellen, wie viel Prozent der chinesischen Bevölkerung konnten denn in der vormodernen Zeit lesen und schreiben? Und das sind die Schätzungen zwischen 1 und 2%. Das heißt, die Koreaner waren höher gebildet als die Chinesen. Und das hat sich dann auch geäußert in der Wertschätzung, die die Chinesen den Koreanern gegenüber immer wieder geäußert haben. Einmal darin, dass die Koreaner die einzigen Nachbarn oder die einzigen Ausländer gewesen sind, die man als Menschen angesehen hat. Alle anderen waren Barbaren. Und das Schriftzeichen für Barbar ist bis ins 20. Jahrhundert mit dem Radikal für Hund geschrieben worden. Und die Ehrennamen für Korea wie das große Land der Tugend im Osten, das sind die konfuzianischen Tugenden, die da gemeint sind, die zeigen auch, dass Chinesen einen gewissen Respekt gehabt haben vor den Koreanern. Und trotzdem, wenn man nach der Menge der Literatur oder der Texte, die völlig chinesisch sind, bedenkt, hier Hanmon, Hanshi gegenüber den Texten in koreanischer Sprache und Schrift, dann hat man also auch einen riesigen Korpus an überlieferten Texten von koreanischen Autoren in chinesischer Sprache und Schrift. Und für die vormoderne Zeit ist das, was in koreanischer Sprache überliefert ist, an den Fingern von vielleicht 2 Händen abzulesen. Das muss man dann auch hinterfragen, warum ist das so gewesen. Die Zeit der drei Reiche ist im 10. Jahrhundert zu Ende gegangen und es kam dann die Goryeo-Dynastie, deren Zentrale in der heutigen Stadt Kaesong liegt, knapp nördlich des 38. Breitengrades, in den letzten Wochen auch in den deutschen Medien immer wieder erwähnt worden, weil in dieser Stadt Kaesong in Nordkorea eine Sonderwirtschaftszone liegt, die von Südkorea finanziert und unterhalten worden ist mit einigen 10.000 nordkoreanischen Arbeitskräften, die also jetzt völlig geschlossen ist. Eine riesige Fehlinvestition, wobei man hoffen darf, dass das irgendwann wieder funktioniert. Von den Südkoreanern, die dort investiert haben, war das einmal eben ein lohnendes Geschäft, denn sie haben niedrigere Löhne gezahlt als für die Werktätigen in Südkorea. Und für den nordkoreanischen Staat war es ein riesengroßes Geschäft, denn der hat die Gehälter und Löhne für die koreanischen Mitarbeiter einkassiert und hat dann die weitergegeben, wobei sie sicher höher gelegen haben als in vergleichbaren nordkoreanischen Einrichtungen, aber insgesamt doch höher. Und es gab dort ein eigenes Medizinwesen, was funktioniert hat. Also die Hauptstadt, das heutige Kaesong, knapp nördlich der Grenze zwischen den beiden Staaten. Und in dieser Goryeo-Zeit gibt es also eine wachsende Anzahl von Gelehrten, Hofbeamten, die hervorragend Chinesisch geschrieben haben, die Prosatexte, Essays in Chinesisch geschrieben haben, Gedichte in Chinesisch geschrieben haben, eben Hanmun und Hanshi. Aber für diese Zeit sind auch andere Texte überliefert, die teilweise mündlich weitergegeben worden sind. Texte, die man bezeichnet. Langer Name, Gyeonggi Chega ist also die Liedform und Gyeonggi ist ein Wort, das steht für ja, lautmalende Begriffe. Ein zweiter Name dafür ist Changa, Langgedichte oder Langlieder, weil sie halt zum Teil erheblich länger sind, als was bei der Literatur der Zeit der drei Reiche überliefert worden ist. Und diese Gedichte, die geben also das Fühlen und das Denken der einfachen Bevölkerung in Korea wieder, während die Hanmun-Texte eben die Hochkultur der Elite uns überliefern. Und da ist, ich denke, ganz wichtig, dass man Texte hat, in denen man eben auch das rekonstruieren kann, was beim einfachen Volk, das ja die Mehrheit stellt, üblich gewesen ist. Und man hat also tatsächlich hier in den Texten, die überliefert sind, aus mehreren Schichten der Gesellschaft, aus allen Klassen Beispieltexte. Und was sie auszeichnet, ist eben, dass immer wieder in einen erzählenden Text lautmalende Wörter eingefügt werden, die die Strophen trennen. Ein Beispiel, das lange Zeit mündlich überliefert worden ist und dann erst im 15. Jahrhundert in einer Sammlung alter volkssprachlicher Literatur in der im 15. Jahrhundert neu geschaffenen koreanischen Schrift aufgezeichnet worden ist. Als Beispiel, der Text ist ziemlich lang, ich zitiere ihn nur ausschnittweise. Lasst uns leben, lasst uns leben, lasst uns leben in den grünen Bergen mit wilden Trauben und Thymian. Lasst uns leben in den grünen Bergen. Yalli, yalli, yalla shong, yallari, yalla. Das ist der Refrain. Kennt sich jemand von Ihnen in der mittelhochdeutschen Literatur aus? Da gibt es also immer wieder bei Wolfram von Eschenbach und anderen Autoren Zwischentexten, die wir verstehen, Wörter wie Tanderadei. Das ist also sowas Ähnliches. Weint, ja weint, ihr Vögel, weint schon, wenn ihr aufgewacht seid. Ich hab mehr Sorgen als ihr. Ich weine, sobald ich wach ist. Yalli, yalli, yalla shong, yallari, yalla. Der Tag ist vorüber, wie nur habe ich ihn verbracht. Wo niemand sonst kommt, wo niemand sonst geht, wie verbringe ich nur die Nacht? Yalli, yalli, yalla shong, yallari, yalla. Woher nur kommt dieser Stein geflogen? Auf wen wurde dieser Stein geworfen? Hier gibt es niemanden, niemand zu hassen, niemanden zu lieben. Ich weine, weil ein Stein mich getroffen hat. Yalli, yalli, yalla shong, yallari, yalla. Ein Beispiel. Eben Text aus der Koryo-Zeit vor dem 14. Jahrhundert und im 15. Jahrhundert aufgezeichnet und mündlich überliefert. Und einen zweiten Text, der hat die Überschrift Kashiri. Kashiri, wer Koreanisch lernt, kann vielleicht was anfangen damit. Sie oder du gehst, Honorativform auf sie. Das ist ein Lied von einer Kiseng. Kiseng, das sind die emanzipierten Frauen im vormodernen Korea, die zur Unterhaltung der Herren bereit waren. In den Staatsgästehäusern gab es sowas, auch in den Provinzstädten, wo man halt nicht einsam sein Abendessen auf Dienstreisen einnehmen wollte, sondern von Damen vergnügt worden ist. Und diese Vergnügung, die konnte dann eben über das Abendessen und den Abend hinausgehen. Und oft sind dort auch längere Beziehungen gewachsen. Und hier habe ich versucht, das, was also eben dieses Yalli, Yalli, Yalla, Shong, Yallari gewesen ist, Yalla, Deutsch zu übersetzen, weil es vom Kontext her passt. Ein trauriges Liebeslied, eine traurige Grundstimmung wo eine solche Dame, eine Kiseng, von dem Mann, in den sie sich dann verliebt hat, verlassen worden ist und dann das Lied gedichtet, gesungen hat, du gehst. Gehst du, mich verlässt du, gehst, ach du. Ich, wie soll ich leben, mich verlässt du, gehst, ach du. Ich möchte dich fassen, halten dich, bist du mich leid, kommst nie mehr du zurück, ach du. Geliebter du, ich lass dich ziehen, doch ich hoff, so leicht wie du gegangen, kommst du auch zurück, ach du. Da ist dieses Ach du als Refrain in der deutschen Übersetzung eingesetzt. Eine ganz einfache Sprache, bewusst gewählt und die eben immer wieder unterbrochen in der deutschen Übersetzung durch diesen klagenden Ausruf Ach du. Und da kommen im koreanischen Text eben dann auch noch weitere lautmalende Wörter und man vermutet, dass das dann von Musikinstrumenten, von Trommelschlagen oder so etwas begleitet worden ist. Strophen mit 2, 3, 4 Zeichen und diese Form mit einem Refrain, die hat sich dann auch in die chinesischsprachige Literatur festgesetzt. Da gibt es dann parallel ähnliche Strukturen in koreanischer Sprache. Und in chinesischer Sprache heißt also, dass offensichtlich das sehr, sehr einprägsam gewesen ist. Und das sieht man halt in den Inhalten, dass da doch eine andere Ebene herrscht, wo also dann in solche Lieder Zitate aus der klassischen chinesischen Literatur, aus der Dichtung der großen chinesischen Poeten aufgenommen worden sind, die dann halt als koreanisch ausgesprochener Textblock, als Zitat erhalten sind. Das zu übersetzen geht also fast nur mit einem umfangreichen Kommentar. Das möchte ich Ihnen nicht zumuten. Aber eine ganze Anzahl von Texten in dieser Form ist überliefert, die also wegen des Refrains, das heißt dieses, schon weg, Gyeonggi, Jjega, oder eben wegen der langen Form als Changa, als Langgedichte bezeichnet worden sind. Die Texte haben das Ende dieser Dynastie, wo sie entstanden sind, überlebt, sind also bis ins 16. Jahrhundert in Mode gewesen, aber dann fast nur eben in der Form der chinesischen Gedichte mit einem chinesischen Refrain. Und um ja, ein bisschen anzugeben beim gemeinsamen Umtrunk, bitte. Das ist nicht begrenzt und besonders diese von den Gelehrten, das sind also Texte, die auch in den modernen Druckausgaben über einige Seiten gehen können. Nur eben durch den Refrain ist eine Tendenz zur Auflösung zu spüren und dann werden schon in den letzten Jahren dieser Goryeo-Dynastie plötzlich neue Gedichtformen bekannt geschaffen, die nur aus 3 Zeilen in der Druckform bestehen, auch die gehen zurück auf gesungene Texte, wohl zu vorgegebenen Melodien und diese Texte, die haben dann einen eigenen Namen und jetzt wird es also nicht poetisch, sondern poetologisch. Die Kiseng wird uns noch mehrfach begegnen. Auch in der Zeit später, ja, hier ist es ein bisschen viel, aus den einzelnen Teilen dieser Langgedichte durch den Refrain selbstständig geworden, entsteht eine neue Kurzgedichtform mit 3 Zeilen. 3 Zeilen, die nach einer vorgegebenen Silbenzahl geordnet sind, 2 Silbengruppen, ein Schnitt in der Darbietung als Lied und ein Schnitt auch in der syntaktischen Struktur der Zeile, dann eine Silbengruppe, die aus drei oder vier Silben besteht und abschließend eine Vierergruppe. Dann zweite Zeile wieder, drei, vier, Einschnitt, drei oder vier, vier und die letzte Zeile, drei, fünf, Pause, vier, drei. Und diese letzte Zeile, die ist also festgelegt und das ist etwas, was als Gedichtform bis in die Gegenwart hinein in Korea verwendet wird. Es gibt eine Literaturzeitschrift, die sich nur mit diesen Texten in dieser Form Shijo auseinandersetzt, die neue Dichtungen veröffentlicht, alte interpretiert, historische Untersuchungen macht. Shijo könnte man übersetzen als Zeitgedicht. Und da, damit Sie den Eindruck vom Koreanischen einmal bekommen, versuchen Sie die Silben mitzuzählen, ob es zum Schema passt. Paekseori, Chajajingore, Gurumi Mohereda, Pangaon Mehwanan, One Gose Piunango, Shokyange Holoshosho, Kalgot Mola Hanora. Sie haben alles verstanden? Ja, Paekseori, Chajajingore, Paekseol, der weiße Schnee, Chajajingore, im Tal, wo er verschwunden ist, nicht ganz, aber fast, das heißt Frühlingszeit, Gurumi Mohereda, Gurumi, Wolken, Mohereda, ja, könnte man vielleicht mit dem etwas altmodischen deutschen Wort Wolken treuen oder sowas, ja, D-R-E-U, Wolken treuen, ja. Also im Tal, wo der Schnee fast schon geschwunden ist, Wolken treuen. Pangaon Mehwanan, Mehwa ist eine Pflanze, sehen Sie hier, ich habe Ihnen ein Beispiel mitgebracht, ein wichtiges Symbol. Kann jemand diese Pflanze erkennen? Wie, was sieht das aus? Ja, also im lateinischen Namen ist der erste Bestandteil Prunus, das ist die Pflaumenarten, ist eine Art, die in Ostasien ihre Blüten vor den Blättern austreibt. Ich habe also vor meinem Hauseingang ein Mehwa, einen solchen Baum, der auch noch dazu immer geschnitten worden ist in der Form eines Bonsai. Er ist jetzt 1,50 Meter groß nach 30 Jahren, aber in der Form. Und in diesem Jahr sind die Blätter sehr schnell gekommen, weil es lange sehr kalt war. Aber es ist schon überraschend, wenn an dem kahlen Gerippe eines solchen Bäumchens oder Baumes prächtige weiße Blüten zu sehen sind, die dann abgelöst werden von den Knospen der Blätter. Dieses Jahr lag zwischen der Blüte und den Blättern nur eine knappe Woche. Sonst ist das. Die Blüte kommt vor den Blättern. Deshalb ist diese Mehwa mit ihren Blütenpracht ein Symbol für die Loyalität in schwierigen Situationen. Der Winter ist eine schwierige Situation, ist also ein Symbol für den Gelehrten, ja gerade in einer Endzeit. Und der Dichter, von dem dieser Text stammt, ist also ein großer Gelehrter aus dem Konfuzianismus gewesen. Ein Herr namens Isek, 1328 bis 1396. Von ihm sind außer diesem Lied nur Texte in chinesischer Sprache, hervorragend geschrieben, erhalten. Und er war eine bedeutende Persönlichkeit der koreanischen Geistesgeschichte. Er hat nämlich die Form des Konfuzianismus, den Neokonfuzianismus, der im 11. und 12. Jahrhundert in China entstanden ist, nach Korea importiert, nachdem er in China studiert hatte. Und diese Form des Konfuzianismus ist dann nach einem Staatsstreich 1392 offizielle Staatsideologie geworden bis ins 20. Jahrhundert hinein. Über die Einschätzung, Wertschätzung des Konfuzianismus kann man auch streiten. Aber er selbst hat den neuen Herrschern nicht gedient. Das ist ein Bild, was sich also durch die ganze ostasiatische Literatur zieht, dass jemand, der einem König, einem Kaiser, einer Dynastie gedient hat, den Nachfolgern nicht mehr zur Verfügung steht. Und hier singt er also nun Pangaon Mehwanen, übersetzen wir es als Pflaumenblüte. Manche Übersetzer aus dem Chinesischen übersetzen das mit Winterkirsche. Gefällt mir nicht so gut. Und eben das Prunus im lateinischen Namen ist die Gattung Pflaume. Pangaon lieblich, liebliche Pflaumenblüte. Orne gose pionango. Orne gose könnte man fast auch vom modernen Koreanischen verstehen. An welchem Ort? Pionango, blühen sie denn? Das heißt, es gibt sie nicht mehr. Bei mir sind die Blüten auch verschwunden. Und dann die dritte Zeile, Shokyange, in der Abendsonne, Abenddämmerung vielleicht besser, aber Yang ist eben das Yang, hell. Ja, Shokyang, Abenddämmerung, Abendsonne. Holo Shosho, stehe ich allein. Kalgot Mola Hanoda. Kalgot könnte man auch mit den Kenntnissen des modernen Koreanischen verstehen. Gut, Ort, Stelle. Kalgot, Partizip, Futur oder auch Möglichkeit wird durch Futur ausgedrückt. Ein Ort, wohin ich gehen könnte. Ja? Mola Hanoda kenne ich nicht. Und dann kommt so ein auch eher lautmalendes Zitat, abschließendes Form Hanoda. Ja? Also weißer Schnee, fast schon geschwunden im Tal, dunkle Wolken treuen oder tauchen jäh auf. Liebliche Pflaumenblüte, wo blühte sie noch? In der Abenddämmerung stehe ich allein, weiß nicht mehr ein noch aus. Das ist vielleicht dann die poetischere Übersetzung von diesem Kalgot Mola. Ich weiß keinen Ort, wo ich hingehen könnte. Ja? Weiß nicht mehr ein noch aus. Wenn man diesen Text in deutscher Fassung hört, wie klingt das? Wie, was für eine Lyrik? Romantisch, ja. Weitere Vorschläge? Also ich habe das germanistischen Literaturwissenschaftlern vorgelegt. Die wollten das auch in die Romantik einsortieren und haben davon gesprochen, das sei also Naturlyrik in schönster Form. Aber das ist ein politisches Gedicht. Hier beschreibt eine bedeutende Persönlichkeit, ein konfuzianischer Gelehrter, der seinem Herrscherhaus treu bleibt, 1392, der Machtwechsel von der Goryeo-Dynastie zur I-Dynastie, Ichi Joseon, und einige Schüler von diesem Herrn Isaac sind umgebracht worden in der Hauptstadt der Goryeo-Zeit in Kaesong. Da gibt es also heute noch auf einer Brücke, wo ein Schüler des Isaac umgebracht worden ist, da kann man heute noch den Blutfleck sehen. Der wird natürlich immer erneuert, so wie der Fleck in der Wartburg, wo Luther mit einem Tintenfass den Teufel verjagt hat. Aber interessant, wie manche parallele Dinge in der Welt existieren. Und unser Gelehrter ist dann 1396 gestorben und da gibt es Vermutungen, dass er vergiftet worden sein könnte. Randbemerkung, ich habe also über diesen Isaac und sein Leben und sein Bild in den koreanischen Quellen meine Dissertation geschrieben vor vielen Jahren und ich war 1996 zum 600. Jahrestag seines Todes eingeladen von der Familie, die gibt es heute noch, eine Familie, die stolz ist auf ihre Abkunft von diesem bedeutenden Gelehrten aus dem 14. Jahrhundert. Und da gab es morgens bei Sonnenaufgang eine Zeremonie vor einer Gedenkhalle in der koreanischen Hauptstadt Seoul und dann am Nachmittag ein Kolloquium, wo ich als einer von drei ausländischen Sprechern reden durfte. Ein chinesischer und ein japanischer Kollege waren da. Er ist also auch dort bekannt geworden als bedeutender Konfuzianer. Und nach diesem Vortrag mit etwa 2.500 Zuhörern, alle aus der Familie oder fast alle, da hat dann ein altes Bäuerlein zu seinem Nachbarn gesagt, als ich nach draußen gegangen bin mit den Ehrengästen, komisch, die Deutschen sehen doch ganz anders aus als wir, aber die sprechen besser Koreanisch als die Chinesen und Japaner. Sie können darüber denken, was Sie wollen. Aber und dieses Gedicht finde ich also wunderschön und das spielt eine große Rolle in der koreanischen Literatur. Aber nach dieser schweren Kost, vielleicht auch in dieser Schizoform, also sie passt in den meisten Fällen zu diesem Reimschema und ist improvisiert zu vorgegebenen Melodien gesungen worden. Nochmal zwei Texte mit etwas leichterer Kost. Auch die beide stammen von Frauen aus der Gruppe der Kiseng, diese emanzipierten Damen, die auch Chinesisch lesen und schreiben konnten am Rande. Das war nicht selbstverständlich in der Zeit 14. bis 15. Jahrhundert. Und auch hier wehmütige Liebeslieder. Das erste, ich lese es nur auf Deutsch, ich schick dir diesen Weidenzweig, gesucht, gebrochen, nur für dich. Pflanzt du ihn vor das Fenster, wo du schläfst, dass du ihn wachsen sehen kannst, und wenn der Regen in der Nacht die Blätter dann entfaltet, schau sie dir an, wie du mich angesehen. Wieder eine Trennungsgeschichte. Sie hatte Hoffnung, aber diese Hoffnung war vergebens. Er ist weggegangen. Und was macht sie? Sie bricht einen Weidenzweig ab, nicht die Trauerweide, sondern die andere Weide mit den weißen Blüten, mit den Weidenkätzchen. Und die wachsen ja sehr leicht, wenn man die in eine Vase stellt, in Wasser stellt, dann zieht die innerhalb von 2-3 Wochen Wurzeln und wenn man die dann in die Erde setzt und gießt, dann wächst in ein paar Jahren ein richtiger Baum daraus. Und ja, da ist also die ganze Liebe dieser Frau in diesen Weidenzweig konzentriert und der abgebrochene Zweig ist das Zeichen für die beendete Beziehung, für die unglückliche Liebe, die sie gehabt hat. Scheint irgendwie nicht zu passen, der grün austreibende Weidenzweig und diese vergebliche traurige Liebesgeschichte, aber ja, sie versucht, indem sie diesen Text mitliefert und dem Geliebten, der sie verlassen hat, diesen Weidenzweig schickt mit diesem Gedicht, du sollst ihn vor das Fenster pflanzen, wo du schläfst und wenn es regnet, dann wird er frisch ausschlagen, schau sie dir an, die Blätter, wie du mich angesehen. Und sie weiß, dass sie dieses Ziel, eine Wiedervereinigung mit dem Geliebten wohl nie erreichen kann, aber sie lebt von der Hoffnung und für die Hoffnung, die sich eben zeigt in diesem frischen Grün des Weidenzweigs, das sie dem Geliebten geschickt hat. Und noch einmal von einer Kiseng, die also berühmt ist, die übrigens auch im sozialistischen Nordkorea sehr geschätzt wird wegen ihrer Gedichte, eine sehr kluge Frau, die schon zu ihren Lebzeiten wegen ihrer Dichtkunst, ihrer musikalischen Begabung berühmt war. Und auch ihre Verführungskünste waren berühmt. Und da gibt es Geschichten, dass nicht nur konfuzianische Hofbeamte zu ihren Anführungszeichen Opfern gehört haben, sondern auch buddhistische Mönche. Ja, und von ihr stammt auch ein eigentlich wehmütiges, trauriges Lied. Das Schicksal der koreanischen Frauen scheint doch tragisch zu sein. Ich hoffe, dass die vielen Koreanerinnen, die jetzt Genderforschung betreiben und feministische Theorien weiterentwickeln, dass die das vielleicht ändern können, ein für alle Mal. Ja, der Text. Mitwinter, zu lang die Nacht, zwei Hälften möchte ich machen draus. Und die zusammenrollen, stecken in die Decke für die Frühlingsnacht. Und wenn der Liebste wieder zu mir kommt, roll ich sie wieder auf, damit die Nacht zu strecken. Ist doch ein schönes Bild. Mitwinter, sie ist allein, die Nacht einsam ist unendlich lang. Sie möchte die Nacht zerbrechen in zwei Teile und eines davon in die Decke stecken, die sie im Frühling benutzen wird, wenn es wärmer wird, um dann mit diesem Stück der Nacht, wenn der Geliebte wieder zu ihr kommt, die Nacht zu verändern. Das ist ein wunderschönes Lied. Und mit dieser Gedichtform werden wir uns noch weiter beschäftigen müssen. Ich habe schon gesagt, sie ist also, ja, kann man sagen, die beliebteste koreanische Dichtungsform, die es gegeben hat und noch gibt. Dass die Form nicht fest geblieben ist, das ist naheliegend. Wenn hier schon drei oder vier angegeben ist, dann ist das Risiko, dass man da noch mehr Silben ergänzt, relativ groß. Und es gibt dann also Shizo, die theoretisch nur noch drei Zeilen haben, die aber schon in der Druckform durch diese optionalen Angaben hier eine erhebliche Länge gewinnen. Und die uns sehr viel erzählen über das Denken und Fühlen auch des einfachen Volkes. Ich kenne keine deutsche Sammlung dieser Gedichte. Ich weiß nicht, ob es dafür einen Markt gäbe. Ich habe so ungefähr 200 übersetzt im Lauf der Jahre. Hat sich niemand für interessiert. Das tut ein bisschen weh, aber na gut. Wer weiß, was noch wird. Auch in diesen Gedichten gibt es durchaus chinesischen Einfluss, aber damit möchte ich mich dann in der nächsten Woche beschäftigen, wenn wir einen großen Wandel in der koreanischen Literatur erfahren, der begonnen hat mit einem koreanischen König, den die Koreaner zu Recht den Großen nennen, Daewang, König Sejong, 1397 geboren, 1450 verstorben, regierte von 1418 bis zu seinem Tod 1450. Und er ist eine der großen Figuren der koreanischen Gelehrsamkeit. Er hat sich in vielfacher Weise hervorgetan, hat Liedsammlungen angeregt, Musik aufzeichnen lassen. Er hat die Maße und Gewichte, eine Großtat eines chinesischen Kaisers im 3. vorchristlichen Jahrhundert, hat er neu eichen lassen. Er hat neue Geräte entwickelt, zum Beispiel einen Regenmesser, damit die Bauern genau wissen, was an Wasser gefallen ist und wie man dann von einem Regenmesser umrechnen muss auf den Stausee, was da noch an Reserven vorhanden ist. Er hat selbst auch gedichtet. Und was seine größte Leistung ist, er hat die koreanische Schrift angeregt, in Auftrag gegeben, die Koreaner, auch koreanische Wissenschaftler sagen, er hat die koreanische Schrift geschaffen. Da muss man sagen, er hat eine Gelehrtenkommission berufen und hat dieser Gelehrtenkommission den Auftrag gegeben, die damals in Korea bekannten Schriftsysteme auf ihre Anwendbarkeit auf die koreanische Sprache zu untersuchen. Sie erinnern sich, koreanische Sprache mit dieser Anhäufung von Endungen, die ziemlich lang werden kann, mit einer Vielfalt von grammatischen Ausdrucksmöglichkeiten. Und da ist jetzt die Frage, welche Schriften haben diese Gelehrten studiert? Und auf ihre Brauchbarkeit für die Verschriftung, das Wort gibt es tatsächlich, Verschriftung des Koreanischen überprüft. Was könnte das gewesen sein? Einmal klar die chinesischen Schriftzeichen. Und für die chinesischen Schriftzeichen gibt es ja auch von chinesischer Seite Versuche, ihre Aussprache wiederzugeben. In chinesischen alten Nachschlagewerken findet man die Aussprache auch angegeben und das für ein Zeichen, das ja lautlich einer Silbe entspricht, ist dieser Laut aufgeteilt, diese Silbe in Anlaut und Auslaut und dann stehen da zwei Zeichen, von denen eines, das erste, den Anlaut wiedergibt und das zweite den Auslaut einschließlich Vokalen. Chinesisch hat ja am Ende auch Hochchinesisch keine Konsonanten außer Nasalen mehr, sodass also da die Auswahl relativ groß ist. Und es gibt eine zweite Methode, die Aussprache eines chinesischen Zeichens zu bezeichnen. Die sind in Reimklassen eingeteilt. In der chinesischen Literatur wird der Reim gebildet durch die Töne. Und jedes Schriftzeichen ist dann einem Reim zugeordnet, sodass man also diese erste Methode hat, die nennt man Zerschneidungsmethode. Anlaut, Silbenkern, Vokal plus Auslaut. Und zweitens ein Zeichen, auf das sich das, das wir beschreiben wollen, reimt. Ist mühsam. Und auch die Chinesen haben im späten 19. und im 20. Jahrhundert Versuche gemacht, durch vereinfachte Schriftzeichen die Aussprache wiederzugeben. Das wird noch heute in Taiwan verwendet. Die Volksrepublik China hat dann in einem revolutionären Akt in den 50er Jahren die Entscheidung getroffen, eine lateinische Schrift für das Chinesische zu schaffen, die A, den nationalen Minderheiten das Erlernen des Chinesischen erleichtern soll, und die auch Ausländern das Erlernen des Chinesischen erleichtern soll. Aber diese Lateinschrift, die ist nie, so wie ich das sehe, als Ersatz für die chinesischen Schriftzeichen gedacht worden. Die chinesischen Schriftzeichen hat man teilweise vereinfacht. Das sind ja wahre Monster. Manche chinesischen Schriftzeichen mit 25, 30 und mehr Strichen zusammengesetzt und das alles eben in ein Quadrat, was noch dazu gleich groß sein soll wie ein Zeichen aus zwei oder drei Strichen. Das ist gar nicht einfach. Das sehen Sie auf meinen Zeichen- und Namenslisten auch, dass da das nicht immer passt mit dem Quadrat, wo das reinpassen sollte. Und ja, meine Frage, außer dem Chinesischen und dieser chinesischen Zerschneidungsmethode, Wiedergabe der Lautung eines Schriftzeichens durch zwei andere Schriftzeichen oder die Reimklasse, das funktioniert im Koreanischen auch nicht so gut, denn die Koreaner haben im 14. Jahrhundert die Zeichen schon ganz anders gelesen als die Chinesen in der Zeit des Konfuzius 500 vor oder auch in der Zeit der großen Dichter der Tang-Dynastie 7. bis 10. Jahrhundert. Da gab es auch Sprachwandel. Tja, was für Schriften können in Korea in dieser Zeit im 15. Jahrhundert noch bekannt gewesen sein? Ja, bitte? Aha, mongolische Schriften. Ich danke Ihnen für den Plural. Können Sie denn auch erläutern, warum Sie den Plural verwendet haben? Ja, das Mongolische ist in der Zeit, wo die Mongolen China erobert haben, zuerst verschriftet worden mit einer Zeichenform, die den chinesischen Schriftzeichen ähnlich ist. Also auch viele Striche in ein Quadrat passend. Die heißt deshalb auch bei den Mongolisten und bei den allgemeinen, ja, Mongolei-Wissenschaftler heißen Mongolisten, heißt die mongolische Quadratschrift. Und die war unpraktisch, da gibt es nur ganz wenige Texte. Und dann hat man eine fremde Schrift bei den Mongolen verwendet. Bitte? Ja, es ist eine Schrift, die aus Syrien stammt, ursprünglich, die mit den nestorianischen Christen nach China gekommen ist. Nestorianische Christen, das will jetzt nicht in die Geschichte der katholischen Theologie einsteigen. Das war also ein Abweichler nach Meinung eines Konzils in Ephesus, der dann flüchten musste aus dem Herrschaftsbereich der Mehrheit. Dieses Konzil und der Beschluss, der da gefasst worden ist, war der erste, wo man den Bischof von Rom um seinen letzten Segen bitten wollte. Und damit ist die Autorität des Bischofs von Rom, des Papstes, erheblich angewachsen. Und die nestorianischen Christen, die haben in Syrien gelebt, im heutigen Irak, im Iran und sind dann an der Seidenstraße entlang bis nach China gekommen. Und in der chinesischen Hauptstadt gab es im 7., 8., 9. Jahrhundert eine ganz ordentliche nestorianisch-christliche Gemeinschaft, die also bis ins 14. 15. Jahrhundert weiter existiert hat. Es gab übrigens eine starke jüdische Gemeinschaft in der chinesischen Hauptstadt in dieser Zeit. Ja, also die beiden mongolischen Schriften, deshalb mein Dank für den Plural. Was noch? Es sind noch mindestens zwei weitere Schriftsysteme, vielleicht sogar drei, die diese Gelehrtenkommission studiert hat und auf ihre Brauchbarkeit untersucht hat. Bitte? Ja, irgendwas mit Indo. Ja. Wir haben eine Verbindung mit dem Buddhismus, der immerhin in der Goryeo-Dynastie 918 bis 1392 Staatsreligion gewesen ist, auch wenn für die Hofbeamten ein konfuzianisches Stratum eine große Rolle spielt, klar. Aber der Buddhismus ist gekommen und der Buddhismus des großen Fahrzeugs, wie es in Ostasien überliefert ist, der hat Texte in Sanskrit, in der alten indischen heiligen Sprache. Und dafür gibt es eine eigene Schrift, die dann auch in Ostasien bekannt geworden ist. Und in der Mongolenzeit ist es besonders der Buddhismus in seiner tibetischen Form des Lamaismus, die auch in Korea verbreitet worden ist, also die tibetische Schrift, die auf indischen Schriftsystemen basiert, aber muss man extra lernen. Kann man also nicht lesen, wenn man die indischen Schriftsysteme kennt. Also das indische Schriftsysteme, die für das Sanskrit verwendet worden sind, tibetische Schrift, weil sie eben Bitte? Pali ist eine Sprache. Pali ist mittelindisch und ist die Sprache des Buddhismus, des kleinen Fahrzeugs, einer Volkssprache sehr ähnlich, während das Sanskrit ja die Elitesprache gewesen ist in Indien, die Sprache der Priester, die dann halt mit Veränderungen in der Lehre des Buddhismus auch eine andere Form der Verschriftung gebraucht hat. Ja, und was vielleicht noch? Also wir hätten Chinesisch mit den verschiedenen Methoden, chinesische Zeichen phonetisch zu schreiben in China. Wir hätten die mongolischen Schriften, wir hätten dann das indische Schriftsystem und die tibetische Schrift. Und was könnte vielleicht noch in Frage kommen? Ja? Lateinschrift, die war in dieser Zeit in Korea noch nicht bekannt. Das Christentum ist zwar, ne, aber das ist auch später gewesen, und die Mongolen haben also im Christentum nichts am Hut gehabt, und die Lateinschrift ist es also nicht. Aber was noch? Ein weiteres Schriftsystem. Ja, aus Japan. Japan hat die koreanische Erfindung aus dem 6., 7., 8. Jahrhundert, chinesische Zeichen abgekürzt zu verwenden für grammatische Endungen, die man irgendwie standardisiert hat. Und diese abgekürzten chinesischen Zeichen der Koreaner sind in Japan weiter vereinfacht worden und zu zwei Silbenschriftsystemen weiterentwickelt worden, zu den Kana-Schriftsystemen, eine kursiv, eine eckig, die halt verwendet werden, die eckige heute, um Fremdwörter zu schreiben, und die kursive, um japanische Wörter und die Endungen zu schreiben. Auch die ist in Betracht gezogen worden, aber das ist eine Silbenschrift. Und das Chinesische ist auch eine Begriffsschrift, die eine Silbe wiedergibt. Das hat den Koreanern für ihre langen Wörter mit den vielen Endungen nicht gefallen. Und was bleibt dann als Ausweg? Die Gelehrten haben diskutiert. Im Königspalast, da können Sie also in dem ältesten der Königspaläste in Seoul, der 1396 begonnen worden ist, 1392 beginnt die Dynastie, gibt es also hinter der Haupthalle in einem Hof eine Halle, wo draufsteht, Halle der Schaffung der koreanischen Schrift. Dort hat diese Gelehrtenkommission getagt. Und wenn das unmittelbar hinter der Hauptaudienzhalle gewesen ist, dann wird man annehmen dürfen, wenn nicht annehmen müssen, dass der König Sejong, der Große, da auch nicht nur einmal vorbeigeschaut hat und sich in diese Gespräche, in die gelehrte Diskussion mit eingebracht hat. Ja. Er hat dann, als diese Schrift von der Gelehrtenkommission in dreijähriger Arbeit, Moment, da muss ich noch was dazu hängen, 1443 hat er den Auftrag gegeben, die Schrift zu schaffen, anderen Schriften zu studieren und eine Entscheidung zu treffen. Und 1446, nach dreijähriger Arbeit, ist die Gelehrtenkommission zu einem Ziel gekommen, nämlich sie haben die Entscheidung getroffen, dass man für das Koreanische eine eigene, eigenförmige, spezielle Schrift schaffen sollte. Und diese Schrift ist eine Buchstabenschrift, und die ist dann veröffentlicht worden in einer programmatischen Denkschrift mit dem Namen Hunmin Chongem. Wenn man das von hinten übersetzt, Chong ist richtig, passend, angemessen, gelehrt, Laut oder dann Lautschrift, richtige, angemessene Lautschrift, Chong und davor Hun Min. Min ist das Volk und Hun heißt bilden, erziehen. Also könnte man den Titel dieser programmatischen Denkschrift, für die der König das Vorwort geschrieben hat, übersetzen als richtige Lautschrift zur Belehrung des Volkes. Ist das nicht was Großartiges? Und er hat selbst begründet, warum er den Auftrag dazu gegeben hat. Er sagt, die vielen tausend chinesischen Zeichen, die sind für das einfache Volk zu mühsam zu lernen. Das wäre eine große Last für sie. Und deshalb sollen sie eine eigene Schrift bekommen. Und diese programmatische Denkschrift mit dem Vorwort des Königs, die ist tatsächlich eine Schrift, die völlig eigenständig ist, die die Form ihrer Buchstaben, Buchstabenschrift noch einmal, die Laute wiedergibt, und da hat man eine Entscheidung getroffen, die Formen der Buchstaben in zwei Kategorien zu trennen, nämlich Konsonanten und Vokale. Und die Konsonanten, das ist also in diesem Text hier auch beschrieben, die Konsonanten bilden den Anlaut einer Silbe und den Auslaut, wenn es welche gibt. Und die Vokale bilden den Silbenkern. Und das ist eine Einsicht, die also fast von Ansätzen in der modernen strukturellen Sprachwissenschaft in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts gehört, mit dieser Beschreibung. Also eine moderne Ausdrucksweise wird da gebraucht. Und man hat dann für diese beiden Gruppen auch unterschiedliche grafische Lösungssysteme gefunden. Und da, wir machen keinen Sprachkurs, nur die beiden ersten Buchstaben der koreanischen Schrift. Das erste ist ein K und ein G, und das zweite ist ein N. Sehen Sie in der grafischen Form dieser beiden Buchstaben irgendetwas, was mit dem Lautwetter dahinter steckt, zu tun hätte? Sprechen Sie einmal ein K und sprechen Sie ein N und beobachten Sie, was im Mund passiert. Was geschieht im Mund? Beim K ist die Zunge, mit dem Zungenrücken geht sie nach unten, und beim N geht die Zunge vorne hinter den Zähnen am sogenannten Zahnzahndamm nach oben. Das heißt, die Stellung der Zunge zum Gaumen ist entgegengesetzt. Und das ist in der grafischen Form dieser beiden Buchstaben dargestellt. Und doch noch zwei, weil das vielleicht noch deutlicher macht. Ups, habe ich so viel Platz. Was eben die symbolhafte Darstellung der Buchstaben wiedergibt. M, dieses Viereck. Sie haben chinesische Zeichen gelernt, wenn nicht im Koreanischen, dann im Japanischen oder Chinesischen. Was heißt das? Das ist der Mund. Und nach der Definition der koreanischen Gelehrtenkommission ist das M der geschlossene Mund. Hier wird der geschlossene Mund geöffnet, P, und diese Öffnung ist hier durch diese beiden Linien nach oben gekennzeichnet. Gleiche Artikulationsstelle, aber unterschiedliche Artikulationsweise. Auch das ist moderne sprachwissenschaftliche Definition. Aber noch ein letztes. Hier steht unten drunter K. K und G. Für K und G gibt es nur ein Schriftzeichen. Wer von Ihnen Koreanisch gelernt hat oder am Lernen ist, kann mir das vielleicht erklären. Warum braucht man für K und G nur einen Buchstaben, nur ein Schriftzeichen? Haben Sie eine Vorstellung? Hm? Das ist aspiriert, das ist wieder was anderes. Das könnte man dann. Gibt es im Koreanischen Wörter, die durch die stimmlose K- oder stimmhafte Aussprache dieses Lautes unterschieden werden? Ja? Ja, das ist es. Der Buchstabe hat unterschiedlichen Lautwert, je nachdem, ob er am Anfang einer Silbe eines Wortes steht, am Ende einer Silbe oder aber in einem Wort zwischen zwei Vokalen oder vor bestimmten Konsonanten, die stimmhaft sind, vor einem M oder N. Da wird dieser Laut stimmhaft gesprochen, also G, und in den anderen Positionen stimmlos, also K. Und das ist etwas, was man bei der Verschriftung von Sprachen als allererstes lernen muss, dass man für Menschen, die nie eine eigene Schrift hatten, nicht allzu viele grafische Zeichen schaffen darf, das überfordert den Benutzer, sondern dass man sich die Frage stellt, unterscheidet diese lautliche Differenz, stimmhaft, stimmlos, unterscheidet das Bedeutungen. Und im Deutschen unterscheidet das Bedeutungen. K, Kunst, G, Gunst. Und deshalb brauchen wir im Deutschen zwei Buchstaben für die Unterscheidung des stimmlosen Kind und stimmhaften Gunst Wortes. Kunst, Gunst, Entschuldigung, das war mein Beispiel. Und das hat man hier eben dann gefunden, dass man aus Ökonomie für das spätere Lernen der Schrift, da wo nur Ausspracheveränderungen vorliegen, keine unterschiedlichen Buchstaben bleibt. Und das ist auch eine ganz moderne Entscheidung. Da gibt es in der modernen Sprachwissenschaft eine Abteilung, nennen wir es so, die untersucht die Bedeutung unterscheidenden Laute einer Sprache. Weiß jemand, wie das heißt? Ein Laute, die Bedeutung unterscheiden. Das nennt man in der modernen Sprachwissenschaft ein Phonem. Ne? Und da gibt es die Phonetik, das ist eine Naturwissenschaft, die die Bildung der Laute beschreibt und die misst, wie Laute übertragen werden und wie, ja, das interessiert dich fast nicht, wie Laute wahrgenommen werden, müsste man eigentlich auch fragen. Und es gibt eben dann eine Abteilung, die sich mit der Einordnung der Laute in das Sprachsystem, in die Sprachstruktur beschäftigt. Und das ist in der europäischen Sprachwissenschaft eine Sache aus dem 20. Jahrhundert. Und diese Gelehrtenkommission unter dem König Sejong hat im 15. Jahrhundert zwischen 1443 und 1546 moderne Entscheidungen getroffen. Und tatsächlich ist das Koreanische von der Einfachheit seiner grafischen Formen eine der am leichtesten zu lernenden Schriften der Welt. Also ein Alleinstimmungsmerkmal. Und die zweite Gruppe, das sind die Vokale, die im Silbenkern stehen. Auch das hat man analysiert. Und auch da nur Da sind die Grundbuchstaben der koreanischen Schrift. In diesem Buch richtige Lautschrift zur Belehrung des Volkes, ein waagerechter, ein senkrechter Strich und der Punkt, der Kreis. Wofür stehen die? Da hat man gesagt, es gibt im Konfuzianismus eine Dreiheit, Trinität von Phänomenen, zum Beispiel Himmel, Erde und Mensch. Und der Kreis steht für den Himmel. Der Himmel ist nach der vormodernen Vorstellung rund. Die Erde liegt flach vor uns und der Mensch steht senkrecht auf der Erde mit dem Kopf zum Himmel. Was hat das nun mit Lauten zu tun? Und da ist hier dieser Punkt, der ist als selbstständiges Schriftzeichen im Zuge von historischen Veränderungen in der Sprachstruktur entfallen, aber als Bestandteil von zusammengesetzten Vokalzeichen immer noch da, ist ein A. Ein A. Weit geöffnet der Mund und rund, so wie der Himmel um uns ist. Das hier ist, heute würde man sagen, ein Mittelzungenvokal, ein Ö, Ö, flach, wie die Erde vor uns liegt, liegt die Zunge im Mund. A, Ö, und der Mensch, das ist das I, das ist ein spitzer Laut, der nach oben aufragt. So ist das tatsächlich in der Programmschrift erklärt. Jeder Buchstabe ist erklärt nach seiner Ausspracheweise und nach seinen Zuordnungen. Ja, hier müsste man sagen, in die chinesische ostasiatische Kosmologie. Schrift und Sprache haben etwas mit der Schaffung der Welt zu tun, weil sie eine geistige Welt möglich machen. Und das ist also auch eigentlich ein ganz moderner Gedanke. Und was dann passiert, dass man halt diese Buchstaben, Konsonanten für Anlaut und Auslaut und die Vokale zu Silben zusammenordnet, die dann für den Unkundigen aussehen wie chinesische Schriftzeichen. Das kann also auch ein ganz schönes Gewürge sein, wenn da Diphthonge oder Triphthonge, die es im Koreanischen gibt, mit Anlauten und Konsonanten und zwei auslautenden Konsonanten geschrieben werden. Da ist also schon Gedränge in dem Quadrat, was idealerweise auch die koreanischen Silben bilden sollen. Und wenn koreanische Kinder in die Schule gehen, die lernen Schreiben mit Rechenheften, würden wir sagen, wo also diese Karos vorgedruckt sind und man muss dann beim Schreiben lernen, eben irgendwann die Harmonie in der Größe der einzelnen Bestandteile mitbekommen, um das möglichst richtig und möglichst schön zu schreiben. Und diese Karo-Rechenhefte, die gelten auch als Grundlage für Honorare für Schriftsteller, Autoren. Also ich habe, wenn ich für koreanische Zeitungen ein Essay geschrieben habe oder eine Kolumne und dann hat man 100 Karo-Blätter verwendet und 100 Karo-Blatt hat eben ein bestimmtes Honorar gebracht. Und die Vorgabe war, Sie schreiben 5 Karo-Blätter und dann bekommen Sie für jedes 1000 Won, das waren damals 2 Mark oder sowas, und bescheiden, aber das lief ja auch nebenher. Und die Schrift, und das ist unser Problem, die ist in der Zeit geschaffen worden, aber sie ist nicht ernst genommen worden. Sie war zu einfach für die konfuzianisch-chinesisch gebildeten Hofbeamten und deshalb hat man sie ins Lächerliche gezogen mit dem Wort Onmun. Sklavenschrift, Helotenschrift oder so etwas. Und andere Wörter sind noch schlimmer. Kinderschrift oder Weiberschrift. Sehen Sie auch die Frauenfeindlichkeit des falsch verstandenen Konfuzianismus. Und heute heißt diese Schrift in Südkorea Hangul. Han, die Bezeichnung für Korea. Und Gül, das rein koreanische Wort für die Schrift. Und in Nordkorea heißt sie halt Joseon-gul mit dem nordkoreanischen Staatsnamen, Selbstbezeichnung und eben dem Wort Schrift. Und diese Schrift war dann zuerst einmal Anstoß für eine ungemeine Kreativität. Denn der König Sejong hat den Auftrag gegeben, dass die wichtigsten chinesischen Texte ins Koreanische übersetzt worden sind, um dem einfachen Volk den Zugang auch zu den konfuzianischen und auch buddhistischen Inhalten zu ermöglichen. Und man hat während der dreijährigen Arbeit an dieser Schrift das experimentell angewandt, auch das ein Auftrag des Königs, auf einen Doppelversform, wo Ereignisse aus der chinesischen Vergangenheit mit Ereignissen aus dem Leben der Könige, der ersten Könige der I-Dynastie, 1392 an die Macht gekommen, und ihrer Ahnen, fünf müssen das sein, um die Ahnenverehrung zu begründen. Und dann hat man einen Text geschrieben, eben das manche als Epos bezeichnen, ist ein bisschen überzogen, dieser Begriff Epos, aber da hat man eben die koreanische Schrift verwendet und hat versucht herauszufinden, wie das funktioniert, wenn man auch chinesische Namen und Begriffe schreibt. Und da würde ich dann in der nächsten Woche einsetzen. Da würden wir uns mit den frühen Texten in der koreanischen Sprache und Schrift beschäftigen und mit dem, was dann literarisch als Folge der Möglichkeit, sich in der Muttersprache auszudrücken, im Land getan hat. So viel für heute. Vielen Dank.